Herzlich willkommen
bei der Fliegenden Rohreule.
Ein schöner Podcast
aus dem unerwartet vielfältigen Frönnberg.
Mit beeindruckt spritzigen Gästen. Also, warte mal, ist das richtig? Ach, mit spritzigen Gästen.
Über Themen, die den Blick weiten.
Mit Rebecca.
Und Seva.
Jetzt kommt die Folge mit
Peter Benedikt.
Fußballspieler, Quereinsteiger, Journalist.
Und über diesen Quereinstieg in den Journalismus und den Werdegang darin sprechen wir heute mit Peter.
Peter war und ist gleich für mehrere Zeitungen in Frontenberg tätig.
Ja, und ich werde gleich ziemlich begeistert davon sein, wie viel Energie der Mann hat. Der sprudelt voll und spricht total auf den Punkt.
Profi.
Und da muss ich übrigens auch was gestehen.
Was denn?
Ich glaube, ich habe den unterschätzt.
Wie?
Naja, der macht Lokaljournalismus, okay. Und dann Stadtspiegel, da habe ich immer gedacht, das ist doch eigentlich ein Anzeigenblättchen. Also da wäre ich jetzt erstmal intuitiv nicht auf Qualitätsjournalismus gekommen.
Aber Peter Benedikt ist wirklich ein guter, oder?
Ja, voll. Der hat echt drauf und macht ein gutes Handwerk. Toller Typ.
Ja, und genau zu dem kommen jetzt noch ein paar Infos. 1953 ist er geboren im Hochsauerland. Er hat einen Sohn und in seiner Freizeit spielt er gerne Fußball, hat seine Fische und ist Numismatiker.
Ja, sowas wie Sammeln von Münzen.
Außerdem geht er gerne auf Reisen und seit 2002 arbeitet er in Menden.
Ja, und ist damit auch in Frönnberg im Einsatz.
Jo, dann hören wir mal den Profi sprechen.
Auf geht's. Bei mir sitzt Peter Benedikt, den vielleicht viele kennen in Frönnberg, weil sie mal von ihm Fragen gestellt bekommen haben. Peter Benedikt ist sowas wie ein journalistisches Urgestein in Frönnberg. Kann man das sagen, Peter?
Ja, Urgestein würde ich jetzt nicht sagen. Im Prinzip bin ich ja Quereinsteiger, weil ich erst im hohen Alter von in die 40 mit dem Journalismus angefangen habe.
Wie kam das?
Ja, das war einfach, ich habe mal irgendwann kennengelernt in einer Stadionzeitung beim Fußball, dass ich schreiben kann, dass ich auf Leute eingehen kann, dass ich auf Leute reagieren kann und dass meine Schreibe auch gelesen wird. Mhm. Und zwar nicht nur negativ, weil viele meckern ja auch, aber bei mir wurde eigentlich immer mal wieder gelobt und da habe ich gesagt, ja, was wäre doch was für mich. War zu der Zeit allerdings Abteilungsleiter in einer Eisengießerei, wo ich sehr gut verdient habe und wie ich dann abends nach Hause kam, zu meiner Frau gesagt habe, ich werde kündigen demnächst, werde jetzt ein Abendstudium im Haus Busch in Hagen anfangen für den Journalismus. Da hat die nur gesagt, du piepst nicht richtig. Guck mal auf deinen Lohnzettel, was du verdienst. Willst du das alles aufgeben? Naja, gut. Journalismus hat gereizt, ist ein toller Job. Ich hab's gemacht.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war Mitte der 90er. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen. 93, 94 in der Kante. Ich weiß es gar nicht mal genau.
Und von diesem Abend an, bis du dann es wirklich getan hast, wie viel Zeit ist da noch vergangen?
Ja, reichlich. Ich habe ja erstmal 2,5 Jahre dann Abendstudium gemacht. Das Problem war auch, man musste bei Haus Busch ja erstmal ankommen.
Was ist das, Haus Busch?
Das ist eine Journalistenschule. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Zu der Zeit war die also wirklich deutschlandweit berühmt und ich wollte nicht noch extra studieren. Das wäre mir dann zu aufwendig geworden, weil ich musste ja auch eine Familie ernähren. Mhm. Und es dauerte dann eben 2, 3, 4 Monate, ich weiß es gar nicht genau, bis dann endlich der erlösende Brief kam. Dann und dann fangen wir an und dann startete ich halt.
Und dann hast du da 2,5 Jahre das gemacht und bist dann Mitte der 90er irgendwann fertig gewesen. Was ist dann passiert?
Ja, das war das Ulkige. Ich habe also wollte Zeitung machen. Ich habe also für die Zeitung auch studiert und habe dann meine Auszeichnung gekriegt oder meine Urkunde gekriegt und habe beim Radio angefangen.
Bei welchem Radio?
Radio Sauerland. Das war damals so im Kommen im Sauerland. Ich kannte den Chef gut. Paul Senske hieß der damals. Den kannte ich durch den Fußball gut. Und ja, der hat mich angesprochen und hat gesagt, hey, ich habe gehört, du bist jetzt im Journalismus, komm nach uns. Und ich kam.
Als was?
Moderator, weil ich hätte so eine sonore Stimme. Keine Ahnung.
Das kann ich bestätigen.
Ich höre so anders als ihr. Für mich ist die nicht sonor, für mich ist sie quiekend.
Ja, das heißt, du hast schreiben gelernt, hättest ja zum Beispiel auch in der Redaktion beim Sauerlandradio anfangen können, aber nein, dich haben sie vors Mikro gesetzt.
Ja, das war ja das Problem. Ich wollte eigentlich recherchieren und schreiben. Das war eigentlich das, was ich wollte. So, und weil der Chef sagte, nee, du kannst das, zudem kennst du dich im Sport aus, also du machst Sport, gehst live auf Sportplätze im Sauerland.
Ach was.
Ja,
als Field-Reporter oder
ja,
was?
Ja, ja, also dreimal pro Halbzeit, in der Halbzeit Interview, nach dem Spiel Interview und solche Sachen. Und ein paar Nachrichten danach einsprechen, die dann am nächsten Tag halt noch eingestreut wurden. Das war dann so mein Job. Und ja, zu Anfang machte das Spaß. Aber wie gesagt, ich wollte recherchieren.
Und wie lange hast du das dann gemacht?
Das habe ich erst mal 3 Jahre gemacht. Danach habe ich aufgehört, bin wirklich zur Zeitung gegangen. Da kam damals in Meschede diese Zeitung, die hier als Stadtspiegel bekannt ist, als Wochenanzeiger heraus. Und die suchten da Leute. Und dann habe ich gedacht, naja, guckst du da mal. Und ja, es hat's Fetz gemacht. Zweimal die Woche erscheinen. Hört sich jetzt so an, als wenn wir nicht viel zu tun hatten. Aber wir haben halt Großkampftage immer gehabt. Mittwochs kommen wir raus, dienstags geht's dann richtig zur Sache. Aus dem einfachen Grund, weil unsere Kundenberater ganz spät immer noch Anzeigen verkaufen und wir die Seiten, die wir fertig haben, total umkrempeln mussten.
Das ist, liegt daran, dass dieses Format dann werbefinanziert ist, so zu einem gewissen Anteil.
Das ist kostenlos in die Haushalte und wird werbefinanziert. Und deswegen gibt es da auch andere Regeln als bei einer Tageszeitung.
Zum Beispiel?
Ja, also eine werbeersetzende Aussage ist zum Beispiel, ich mache eine Telefonnummer und eine Adresse in einen Artikel hinein. Das geht überhaupt nicht, weil damit ersetze ich ja eine Werbung und die bringt ja Geld.
Das heißt, eine Tageszeitung würde das nicht machen, aber ihr, dadurch, dass ihr werbefinanziert wart, habt dann das so gemacht.
Ja, wir mussten uns danach richten. Also ich weiß nicht, ob es heute, ich bin ja jetzt schon 5,5 Jahre raus aus dem Werbeblättchen und wir waren ja auch ein Tageszeitungsersatz, das muss man auch dabei sagen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so streng ist, aber bei uns war es das damals. Ich mache mal ein Beispiel. Also der Fleischermeister Freddy Kasulzke hat Trikots gespendet für die C-Jugend von irgendwas. So, und dann hat man dann geschrieben, er spendete Trikots. Das geht nicht. Also hat man gesagt, die C-Jugend vom BSV ist stark Tabellenführer, damit das so bleibt, unterstützt Fleischermeister Freddy Kasulzke die Truppe auch mit einer Kleiderspende, Trikotspende, irgendwo in der Richtung. Das war dann in Ordnung.
Und ansonsten sollte der Kollege dann lieber eine Anzeige schalten.
Das wäre das Beste gewesen.
Ah, jetzt habe ich das verstanden. Okay. Und du hast aber sicherlich nicht aus Meschede heraus über Frödenberg berichtet.
Nein, damals war Meschede, Schmallenberg, Warstein war unser Beruf, Bestwig, Eslohe kam noch dazu. Nur unsere Chefs hatten damals gesagt, wir geben euch 2 Jahre Zeit, was aufzubauen, aber da oben im Hochsauerland gibt es den Sauerlandkurier. Der ist alt eingesessen, der ist bärenstark, hat heute noch zwischen 40 und 50 Seiten bis zu 28 Beilagen, also riesendick, der sprengt jedes Mal meinen Briefkasten. Und da konnten wir also kaum gegen ankommen. Wir haben es versucht. Wir haben versucht, die 2 Jahre durchzuhalten. Aber nach ja knapp 2 Jahren hieß es dann, nee, wir verkleinern das Ganze. Und ja, Peter Benedikt, du gehst am Ende.
Was hieß denn verkleinern?
Ja, es wurde erst zurückgefahren auf 2 Journalisten.
Ah, okay.
Und es gab nur noch einen Kundenberater. Es gab nur noch eine Redaktionsassistentin. Das war dann die gesamte Redaktion bzw. Geschäftsstelle des Wochenanzeigers und dann nach 3 Monaten war ganz Schluss.
Okay. Und dann haben Sie dich versetzt nach Menden. Wann war das ungefähr?
Das war am 26. April 2002, habe ich meinen ersten Kontakt gehabt in Menden und dann gleichzeitig am selben Tag noch in Wickede Ruhe.
Warum weißt du das noch so genau?
Das ist mir haften geblieben. Das ist also ein Montag gewesen. Ich hatte am Sonntag noch eine gute Feier, weil wir gewonnen hatten. Und ich hatte echt morgens überlegt, ob ich nicht anrufe, eine Stunde später zu kommen, weil ich wusste nicht, ob ich fahrtüchtig bin.
Okay, was aber?
Ich war fahrtüchtig. Ja. Ich hatte so viel nicht getrunken. Aber ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Ja, besser ist das. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass du auf der ersten Seite vom Stadtspiegel damals auch kurz vorgestellt wurdest.
Ja, klar, wir haben ja alle neu vorgestellt, die Wense neu kam. Wobei, ich habe mich auch vorgestellt, muss ich dazu sagen, weil mich kannte ja hier nun gar keiner. Wir waren ja nun in Balve, Fröndenberg, Menden, Lendringsen und in Wickede Ruhe tätig und erschienen dort. Also mussten die mich auch kennen. Also habe ich 4 Blumensträuße gekauft, bin in 4 Rathäuser gefahren und habe nicht mit den Bürgermeistern gesprochen, mit den Vorzimmerdamen. Denn die muss man überwinden, um Kontakt zu kriegen. Und die haben sich nachher durch den Blumenstrauß auch an Peter Benedikt erinnert.
Ja, ja, natürlich. So macht man eigentlich dann Lobbyismus quasi.
Ja, oder sich bekannt.
Sich bekannt, genau. Ja, ich meine, ich erinnere mich noch daran, dass du da vorgestellt wurdest und ich habe nämlich beim ersten Drüberlesen Pater Benedikt gelesen, deswegen warst du für mich jahrelang in meinem Kopf als Pater Benedikt abgespeichert.
Ja gut, ich habe ja nur ein eigenes Kloster.
Und ach so.
Ja, nun die Benediktinerabtei in Meschede ist ja nun sehr bekannt.
Aber das gehört dir?
Das gehört mir nicht ganz, aber ich habe zumindest da geheiratet.
Ach so, erwirbt man quasi Anteile durch. Okay, wir haben Anfang der 2000er Jahre, du kommst nach Menden und dadurch nach Frönnberg. Was hast du dann bewegt in der Zeit?
Ja, ob ich was bewegt habe, weiß ich nicht. Aber es ist halt so, ich habe immer Grundsätze gehabt beim Journalismus und der Grundsatz heißt Ehrlichkeit. Wenn mir also jemand gesagt hat, Peter, ich sag dir das jetzt mal hinter vorgehaltener Hand, tu mal den Kugelschreiber weg, dann habe ich darüber auch nicht geschrieben. Ich hatte jetzt Hintergrundinformation und das war für mich wichtiger, als wenn ich da eine Sensation raushaue und dann nie wieder was erfahre. Ob ich dadurch was bewegt habe, das eine oder andere habe ich erfahren vor anderen Leuten. Ich bin sogar mal gefragt worden von jemandem, der sagte, Peter, ich sag's dir jetzt mal, da musst du drüber schweigen. Selbst meine Frau weiß das doch nicht. Ich möchte als Bürgermeister kandidieren. Was hältst du davon? Also ich habe es vor der Frau erfahren.
Weil die Person deine Einschätzung haben wollte.
Die wollte jetzt von mir wissen, was ich darüber denke, aber nicht nur ich, sondern ich hätte das Ohr am Puls der Bürger und Bürgerinnen und wüsste, wie die Stimmung wäre und ob sich's überhaupt rechnen würde, wenn er kandidiert oder ob er sich blamieren würde.
Und wenn ich jetzt die Hände vom Mikro nehme, sagst du mir dann, wer das war?
Das könnte ich machen, aber du müsstest wirklich schweigen.
Naja, ich schweige, aber du sagst es ja selber. Wir nehmen es nur auf. Nein, Vertrauensschutz natürlich geht auch. Ist das denn lange her oder ist es?
Das war unter Rebbe noch. Da trat Rebbe zum zweiten Mal, glaube ich, an. Es war, glaube ich, zum zweiten Mal.
In der Zeit wurdest du da gefragt?
Da wurde ich gefragt, ja.
Ja, ist eine kleine Ehre irgendwie, oder?
Ja, ich habe es auch so empfunden. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nach Hause gekommen und freudestrahlt meiner Frau entgegengeeilt und dem letzten Mund, muss ich so sagen, habe ich das erste und wahrscheinlich auch das einzigste Mal vor meiner Frau dann doch geschwiegen. Ich hatte es ja versprochen. Die wusste es nicht.
Sehr ehrenvoll. Okay, und was waren noch spannende Geschichten, die du erlebt hast in der ganzen Zeit?
Das ist alles spannend. Also Frönnberg ist für mich eine tolle Stadt. Wenn man als Fremder kommt, sieht man die Stadt ganz anders, hat ganz anderes Auge da drauf als der da wohnt. Das ist ja wie bei mir im Sauerland. Alle finden die Berge toll und ich sage, verdammt, schon wieder bergauf. Also Frönnberg ist ein tolles Städtchen. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und ich will auch keinem wehtun, mit dem ich jetzt sage, das war toll, das war toll. Aber einen Menschen habe ich besonders bewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dieser Adolf Ulmke gewesen, der also wirklich sich gegen Widerstände mit Schlitzohrigkeit sehr häufig hat durchgesetzt.
Aber auf eine gute Art und Weise, weil Schlitzohrigkeit klingt ja auch ein bisschen.
Ja, nur mal ein Beispiel, er sollte kein Geld für die Ketten- und Kulturschmiede kriegen. Als die Kulturschmiede gebaut wurde, sollte er von der Stadt kein Geld kriegen. Da hat er gesagt, ja, ist eure Sache. Ich gehe jetzt erstmal rund zu allen Unternehmern und sage denen, die Stadt ist geizig, die will nichts geben und bettel bei denen rum. Mal gucken, was die über euch denken. Und dann hat er doch eine Unterstützung gekriegt.
Und was daraus geworden ist, kann man in der Folge mit Jochen Hennel nachhören. Ja, danke. Gab es mal irgendwie einen Beitrag, wo du sagst, der war mir irgendwie wichtig, das war so eine Herzenssache, gut, dass ich den gemacht habe?
Ja, da gibt es auch viele, da kann ich auch keinen hervorheben. Wofür ich immer bin und die ich immer unterstütze, sind Leute, die machen. Vor allen Dingen Leute, die ehrenamtlich machen. Also wenn es die Möglichkeit wirklich gibt, die positiv zu unterstützen. Es gibt auch da Schattenseiten. Die wollen ausnutzen. Die machen den Job zwar ehrenamtlich, wollen aber dabei verdienen. Das unterstütze ich nicht, wenn ich das merke. Aber wenn irgendeiner ehrenamtlich was macht, ob das jetzt im Pflegebereich ist, ob das mit, was ich eben schon sagte, Kettenschmiede, Kulturschmiede ist, wenn ich einen Hans Kuhn sehe, was der sich engagiert für die Stadt, wenn ich andere Leute sehe, ich will jetzt nicht jeden aufzählen, das unterstütze ich.
Und wie bist du sonst zu deinen Themen gekommen?
Ja, viel Mundpropaganda, weil es heißt, der Benedikt kommt. Dann natürlich bewerben sich viele oder schicken Leute manchmal auch Erinnerungsmails. Heute noch eins erlebt. Das war zwar heute kein Erinnerungsmail, die ich bekommen habe, aber ich war gerade beim Kita-Cup, den Kindergarten-Cup in Frönnberg. Und letztes Jahr habe ich den nicht besucht, weil ich arbeitstechnisch nicht konnte. Und da wurde ich dran erinnert, dann im Laufe des Jahres, ja, uns hast du ja im Stich gelassen. Also das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen, deswegen war ich heute da.
Sag mal, bist du nicht im Ruhestand?
Ich bin seit 2017 eigentlich im Ruhestand, habe aber immer für den Stadtspiegel so sporadisch, aber für den Hellwege weiter als freier Mitarbeiter gearbeitet. Ja, und dann kam ein Anruf von Funke Medien, also Westfalenpost. Und die sagten, wir haben keine Leute, wir brauchen dich. Was ich für Spinnerei hielt und erstmal im Kalender geguckt habe, ob wir den 1. April haben.
Das heißt, du bist für drei Blätter hier aktiv gewesen
Ja, eigentlich noch mehr. Der FKW-Verlag, die Ortszeit in Unna, habe ich auch mal mitgeholfen, weil die Leutchen da kannte ich. Die hatten mich gefragt und das habe ich dann auch mal so ein bisschen zwischendurch gemacht. Das ist aber so ein Monatsblatt, was nicht abwertend gemeint ist. Die haben wirklich echte Themen da drin. Und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es dann doch zu viel.
Gibt es noch mehr Menschen im journalistischen Bereich, die für so viele Blätter aktiv waren?
Ja, freie Mitarbeiter, die können sich ja aussuchen, die kannst du ja nicht zwingen, irgendwo tätig zu sein. Ich bin momentan der einzigste Funke-Medien-Mitarbeiter, der auch für ein konkurrierendes Blatt in der Region arbeiten darf, weil sie mich aus der Rente zurückgeholt haben und ich gesagt habe, ich möchte auf den Hellweger nicht verzichten, habe ich gute Kollegen, möchte ich behalten und da habe ich sie dann genötigt, mir einen Vertrag zu geben, wo drin steht, du darfst auch für den Hellweger arbeiten.
Witzig. Naja, wir kriegen ja heute ein paar journalistische, lokaljournalistische Insights zu hören. Das ist ja wirklich spannend mit dir.
Ja, ich kann das ja auch erzählen. Die wollen mich ja haben. Also, ich mache da auch kein Geheimnis draus und die haben es mir auch nicht verboten, dass ich das machen darf. Aber natürlich in der Hauptsache bin ich für die WP unterwegs. Das heißt, ich sitze da auch mit in der Redaktion, schreibe in der Redaktion. Wobei, Zeitungsmachen hat sich natürlich total geändert in den Jahren, wo ich in Rente war. Früher haben wir das Blatt so gestaltet, wie ihr es als Zeitungsleser in der Hand hattet. Heute schreibe ich online und es geht zu einem Desk nach Hagen und der gestaltet die Seiten, allerdings mit Rücksprache.
Mhm. Apropos Veränderungen im Journalismus, es gab ja auch mal oder gibt ja auch immer noch diese Bürgerreporter-Geschichte beim Stadtspiegel, ne?
Ja, das ist der Lokalkompass, da waren wir ja Vorzeigeblatt, das heißt in Wesel, in Emmerich und in Menden wurde ausprobiert, ob dieser Lokalkompass überhaupt funktioniert.
Erzähl mal das Konzept.
Ja, es ist ganz einfach. Die haben das Seiten erstellt. Da kann jeder, der sich anmeldet, als Bürgerreporter reinschreiben. Muss sich allerdings an einen gewissen Moralkodex halten.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja spannend.
Ja, also es wird schon schwer darauf geachtet, dass das nicht abdriftet wie bei größeren
Online.
Ja.
Sagen wir mal.
Ich nehme das Wort nicht in den Mund.
Nee, vielleicht. Also das bleibt sozusagen auf einer seriösen, neutralen Perspektive.
Ja, man muss es natürlich auch anders sehen. Da versammeln sich Leute, die sind älter. Und das ist, sie fühlen sich in der Gruppe wohl, sind froh, dass sie oder glücklich, dass sie auf so einer Seite auch mitmachen können. Für die sind die anderen Sachen nichts. Und die bringen natürlich ihre Sachen, die fotografieren das, den Spatz, der draußen auf der Tränke sitzt, der erste im Jahr und noch einer, und da kommen 20. Oder das sind so die Sachen. Wir hatten einen, der war total high. Denn je mehr man bringt, umso weiter oben steht man in der Rangliste und der wollte in Menden ganz oben sein. Da wurde der Marktplatz neu gepflastert. Der hat also wirklich jeden dritten Pflasterstein, der da und jetzt wieder einer und jetzt wieder einer. Da waren die anderen natürlich beleidigt, weil die verschwanden da oben an der Spitze immer. Also kaum waren die 10 Sekunden da, war unser Held
mit dem Pflasterstein wieder da. Okay, und ist das aufgegangen, das Konzept? War das eine gute Idee oder?
War eine gute Idee, aber ich sage, inzwischen ist es so, es sind zwar um die 20.000 noch gemeldet, aber aktiv sind vielleicht 2.000 bis 5.000. Kommt immer darauf an, mal Feuerwehren setzen da ihre Termine rein, wenn die irgendein Fest haben, Schützenvereine. Dafür ist das ganz gut. Es wird auch so gelesen, ich sehe das immer noch an den Klickzahlen. Aber es ist nicht der Brüller, der erwartet worden ist. Es ist also erwartet worden, dass das als Werbungsplattform ausgebaut werden kann, weil es kostet Geld und es soll ja Geld bringen. Also uns in der Zeitung wurde genau die Zeilen vorgeschrieben, die wir schreiben durften pro Ausgabe und wie viel Platz wir verwenden durften. Ich kann es ja jetzt sagen, 65% war für Werbung vorbehalten. Und bei uns waren sogar die Vignetten, das heißt der Name Stadtspiegel oben drüber, der wurde uns als Journalismus-Tätigkeit mit angerechnet.
Einfach, dass der Stadtspiegel steht.
Ja, das war also schon manchmal bitter. Vor allen Dingen, wenn man dolle Storys hatte, musste man die zusammenkürzen. In der Tageszeitung, wo ich jetzt bin, da schreibe ich 140, 180 Zeilen. Das wird verwirklicht, das ist in der Zeitung drin. Da wurde gesagt, nicht mehr als 100 Zeilen und wenn es 100 waren, riefen sie aus Essen schon an, kannst du nicht 80 machen, kurz und knapp. Das heißt also, wir machten aus einem Thema, was 160 Zeilen bringt, 80, was auch eine Kunst ist.
Mhm. Heute wird man es mit KI machen.
Da wäre ich vorsichtig, weil ich sage nur mal ein Beispiel. Ich habe geschrieben, in Frönnberg brennen in allen Stadtteilen die Osterfeuer. Da machte mir die KI dann draußen, in Frönnberg brennen alle Stadtteile. Also man sollte doch mal drüber lesen, was die KI so veranstaltet.
Auf jeden Fall. In welchen Situationen hast du bereut, dass du da in den 90er Jahren deinen Job gekündigt hast und in den Journalismus gegangen bist?
Nein, ich bereue nie solche Sachen. Wenn ich einen Schritt mache, ist das eine Bauchsache. Meistens nicht vom Kopf gesteuert. Ich habe auch in 4 verschiedenen Fußballmannschaften gespielt. Was immer nach einem Wechsel fällt, immer schwer. Aber ich habe dann gesagt, mach den Schritt und dann gucke ich nicht zurück und dann bereue ich nicht.
Das ist ein schönes Zwischenfazit, bevor jetzt Rebecca mit dem Eulenspiegel reingeflogen kommt.
Genau, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir Frontenberg nochmal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt 3 Fragen, 3 kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Super, die erste Frage lautet, das ist dein liebster Ort in Frontenberg?
Ja, eigentlich ist Rathaus, weil da werde ich öfter hin eingeladen.
Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Dann die zweite Frage, das geht so nur in Frontenberg?
Ja, dieses Gemecker. Die Leute sind per se unzufrieden und wenn was gemacht wird, meckern sie trotzdem.
Und dann auch schon die dritte Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Frontenberg mal erlebt hast.
Ja, da gibt es einige. Aber die kurioste ist einfach, dass es Adolf Ulmke geschafft hat, statt einer Schützenhalle das Kettenschmiedemuseum hinzubauen.
Hatten wir dazu mal eine Story?
Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Ich glaube, das wurde in dem Gespräch mit Jochen Hähne
bestimmt
besprochen. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut doch gerne mal in die Folge nochmal rein. Und das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für diese Ausgabe des Eulenspiegels. Zurück zum Gespräch mit Peter Benedikt, der sehr froh ist, dass er in den 90er Jahren mit 40 Jahren in den Journalismus gewechselt ist.
Ja, bin ich, weil das ist eigentlich die Erfüllung. Ich habe also Traumberufe gehabt. Ich war Polizist, ich bin gelernter Dachdecker, durfte das aber nicht mehr machen, weil ich mein Auge verloren habe durch eigene Schuld und die Berufsgenossenschaft sagt dann No-Go und bin auch in der Eisengießerei glücklich gewesen, aber am glücklichsten, zufriedensten und entspanntesten bei der ganzen Sache bin ich bei der Zeitung.
Was heißt, du warst Polizist?
Ich war fast 18 Monate lang Polizist.
Fast 18 Monate.
Ja, es hat eine Bewandtnis mit den 18 Monaten. Und zwar war das Anfang der 70er Jahre. Und hätte ich genau 18 Monate voll gehabt, hätte ich nicht mehr zur Bundeswehr gemusst. Dann zählte das als Ersatz. Da ich aber 3 Tage zu früh gekündigt habe, musste ich dann auch noch zur Bundeswehr. Wobei, da will ich mich nicht beschweren, ich war ortsnah, ich war durch meinen Sport immer abends freigestellt, weil ich hatte ja 6-mal die Woche Training, wobei wir nur 4-mal hatten, aber das mussten die ja nicht wissen. Und durfte immer schön nach Hause, war Heimschläfer, trotzdem die Kaserne 56 Kilometer entfernt war und eigentlich Heimschläfer nur bis 49 durften, aber ja, da guckten die nicht drauf, weil sie hatten ja Drittligaspieler in ihrer Kompanie.
Ah, Drittliga. Wir reden gleich noch über Fußball. Es schimmert schon die ganze Zeit durch, dass du darüber reden möchtest. Ich wollte aber vorher nochmal auf den Polizisten eingehen, weil ich mich frage, wenn du doch Polizist, dann wird man doch verbeamtet und all sowas. Warum hast du denn da gekündigt?
Ja, weil das nicht mein Job war. Also ich sag mal so, ich habe anscheinend ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Und wenn ich einen Kinderschänder in die Finger gekriegt hätte, hätten wir den Richter nicht mehr gebraucht. Und da wollte ich nicht vorgreifen.
Also du hast gemerkt, es gibt Straftaten, da kannst du nicht locker abführen, sondern...
Ja, nee, also ich sage jetzt mal so, es gibt gewisse Sachen, wie du gerade schon sagtest, da würde ich wahrscheinlich rot sehen. Und da ich auch ein bisschen impulsiv bin in vielen Sachen...
Man merkt es gar nicht.
Ich hoffe, dass ich mich im Griff habe, jetzt im Alter Altersweisheit halt. Da habe ich dann wirklich von mir aus gesagt, nee, das macht keinen Sinn, lass es sein, mach was Vernünftiges. Wobei Polizist ist vernünftig, um Gottes Willen. Ich habe sehr gute Freunde, die sind Polizisten und das ist ein Job, der muss sein und der ist toll. Aber meiner Familie, mein Bruder war Dachdecker, mein Schwager war Bauklempner. Und der Bruder von meinem Schwager war Dachdecker. Da habe ich gedacht, ja, das ist doch mal was. So am Kirchturm rumklettern, das macht doch auch Fetz.
Aber es war eben am Ende der Journalist, der immer eine Leidenschaft für Fußball hatte. Du hast gerade schon gesagt, du hast in der dritten Liga gespielt. Was hat das mit dem Fußball auf sich?
Ja, also ich war schon mit 6 Jahren irre. Wenn ich einen Ball sah, musste ich vortreten, egal was ich für Schuhe anhatte. Mhm. Ich habe es dann also damals gab es ja noch keine C-Jugend, D-Jugend. Bei uns hieß das Schüler, da warst du mit 6 Jahren genauso drin wie der 14-Jährige, hat es natürlich keine Chance. Aber irgendwann wurdest du auch 14 und ich habe dann mit 13 schon Kreisauswahl gespielt, habe also gemerkt, ich kann's. War trotz geringer Größe für einen Torwart, ich war ja Torwart, ich bin nur 1,80 gewesen, habe Handschuhgröße 11, das war also für damals, wenn ich denke, ein Neuer ist irgendwie 1,96 und hat Handschuhgröße 16, eigentlich ein Zwerg, aber es funktionierte ganz gut, ich hatte Mut, ich ging mit dem Kopf zuerst bei anderen Leuten auf die Füße und ja, und es ging sofort in der Jugend, mit 14 war ich auch schon bei den 18-Jährigen. Ja, und mit 17 spielte ich Westfalen-Auswahl, also so ein bisschen hatte ich drauf. War der jüngere Jahrgang, der da bei den Älteren spielte.
Wie kurz warst du vor Borussia Dortmund?
Ja, ich war bei Westfalia Herne damals, beim Probetraining. Habe ich aber selber verbaselt. Das heißt, ich war da.
Wie verbaselt man ein Probetraining? Elfmeter nicht verwandelt, oder?
Nee, ganz anders. Also wie gesagt, ich war der Westfalen-Auswahl und da waren wohl irgendwelche Leute auf mich aufmerksam geworden. Und Westfalia Herne spielte damals zweite Liga. Und hatten einen Sponsor, der Goldbach hieß. Hatte die Tankstellen Goldin, ist dann auch nachher verknackt worden, weil der war wohl, ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Und der Sponsor.
Aber er wurde nicht von dir verknackt?
Nein, um Gottes Willen. Okay. Ich hätte ihn ja nicht verknackt. Ich hätte
das
ja
auch nicht sein Dach gedeckt.
Oder so. ich hätte den Richter erspart. Aber nein, um Gottes Willen. Ja, bei dem waren die Schwundmengen auf einmal beim.
Rabiate Ruhreule heute.
Ja, nein.
Die Schwundmengen. Das,
ja, ich ja, dann haben wir das Probetraining gemacht und dann wurde ich noch zweimal eingeladen und dann muss ich heute noch einem Ex-Profi danken, der mich immer dahin gefahren hat. Ich hatte ja sonst keine Möglichkeit.
Welcher Profi war das?
Theo Büker. Das war der erste Profi, der in Saudi-Arabien Fußball spielte. Der ist damals von Detmar Kramer darüber geholt. Das ist einer, der hat bei Duisburg, bei Schalke und bei Dortmund gespielt. Anfang der Mitte der 70er Jahre. Und dem muss ich dankbar sein. Hat heute eine Fußballschule im Libanon mit 1500 Schülern. Also ist immer noch in diesen Beziehungen rege. Und der hat mich dahin gefahren, ja, und dem habe ich dann schlecht gedankt, weil die wollten mir gut bei Westfalia Herne. Die haben mir also einen Vertrag angeboten, aber gleichzeitig auch einen Vertrag, dass ich eine Lehre als Schlosser machen musste.
Aha.
Und das hat der 17-jährige Peter Benedikt nicht verstanden. Der hat gesagt, entweder Fußball oder gar nichts.
Dann ist er Polizist geworden, was er auch nicht wollte.
Ja, ja, aber die bestanden da drauf und ich bestand da drauf, dass ich nur Fußball spielen wollte. Die wollten mir Sicherheit bieten, das habe ich aber nicht kapiert. Ja, und dann wurde der Vertrag nichts.
Und bereust du das?
Nein, ich bereue ja nichts.
Der Mann bereut nichts.
Nein, ich habe ja dann alles geschafft im Fußball. Ich hatte zwar ein Problem, da ich Torwart war, hatte ich eine gute Schusskraft, eine gute Sprungkraft. Und das hat dann auch der Verein, mein Heimatverein, da wo ich lebe, Velmer de Bestwig, erkannt und hat mich ins Feld gestellt. Und ich habe tatsächlich als sogenannter Vorstopper, den gab es damals noch, die zweitmeisten Tore gemacht. Muss natürlich dabei sagen, ich habe auch die Elfmeter geschossen, weil ich eben bei jeder Ecke, bei jedem Freistoß vorne war und höher sprang als andere und die Dinger dann eben auch reinmachte.
Aber du bist jetzt kein Riese, ne? Also
es nee.
Ist rein die Sprungkraft
gewesen. Das war die Sprungkraft und ein gutes Abschätzen, wo der Ball ist, wie man springen muss, wann man springen muss. Ja, und da die wollten mich als Feldspieler weiterhaben, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich will ins Tor, das ist meine Passion. Ja, da bin ich halt nach Schmallenberg-Fredeburg gewechselt. Die spielten damals Landesliga. Aber da kam die Bundeswehrzeit und dann hat mich ein Wolfgang Paul, auch ein Ex-Profi von Borussia Dortmund, der erste Deutsche, der den Europapokal hochgehalten hat 1966, nach Bigge Olsberg geholt, weil die waren auf dem Sprungaufstieg in die sogenannte Verbandsliga, die damals die dritte Liga war hinter Bundesliga und Regionalliga.
Okay.
Da kam ich aber 2 Jahre kaum zum Zug, weil die eine Granate im Tor hatten. Aber da kam mein Ehrgeiz durch. Ich wollte unbedingt spielen. Ich konnte wechseln, ich hatte Angebote genug, bin da geblieben und tatsächlich habe ich es dann nach 2 Jahren geschafft.
Bevor wir jetzt zu nerdig in das Amateurfußball-Business einsteigen, du sitzt hier mir gegenüber und haust hier einen nach dem anderen raus, bist total auf den Punkt, sehr viel Energie, sehr viel Dynamik. Wann und wie schaltet Peter Benedikt denn mal ab?
Im Stress. Mein Kollege beim Stadtspiegel hat damals zu mir gesagt, was er an mir bewundert ist, immer wenn ich richtig drauf bin, richtig aus mir rausgehe, laut werde, fahre ich runter. Anscheinend funktioniert das bei mir. Und zu Hause. Mhm. Wenn ich am Teich sitze oder am Aquarium das Wasser plätschern höre, eine Flasche Bier vor mir habe, fahre ich sowas von runter. Innerhalb von 5 Minuten ist der Puls wieder auf 60, was viel zu tief ist.
Und was geht dir dann durch den Kopf?
Ja, eigentlich die guten Sachen. Mhm. Wie war die letzte Reise? Wo geht es das nächste Mal hin? Was hast du vor? Wann ist wieder ein Geburtstag, wo du eingeladen bist? Wen lädst du ein bei deinen eigenen Feierlichkeiten? Ich habe einen schönen Garten zu Hause, wer da schon alles gesessen hat, vom Bundestagsabgeordneten bis zur normalen Hausfrau, alles willkommen immer.
Und wenn du in stillen Momenten nach vorne guckst, was denkst du, wie lange du noch dem Journalismus erhalten bleibst?
Ja, durch gewisse Gründe werde ich jetzt also doch länger machen. Ich wollte eigentlich dieses Jahr, Ende des Jahres runterfahren und dann wirklich nur noch 1-2 Termine in der Woche machen. Aber dadurch, dass etwas, was mich unheimlich mitgenommen hat, geschehen ist, werde ich wohl bestimmt dieses Jahr, nächstes Jahr, wenn ich gesund bleibe, weitermachen.
Um einfach noch ein bisschen was zu tun zu haben. Und
ja, damit ich was anders sehe, weil zu Hause ist, mir würde die Decke auf den Kopf fallen.
Ja, dann möge dir die Kraft erhalten bleiben, da noch weiter zu wirken. Du bist auf jeden Fall eine Bereicherung für die lokal journalistische Szene.
Ja, ich weiß es nicht. Das müssen andere beurteilen. Aber ich versuche, und ich sage das nochmal, ehrlich zu sein. Und das ist anscheinend in unserem Beruf nicht mehr selbstverständlich.
Diesen Anspruch formuliert Peter Benedikt, Quereinsteiger in den Lokaljournalismus, mit allen Wassern gewaschen, viele Jobs durchlaufen und eine spannende Persönlichkeit. Danke, lieber Peter.
Gerne.
Boah, ich glaube, was er so erlebt hat, das erleben manche nicht in 3 Leben.
Ja, voll. Polizist, Fußballspieler, kurz vor Profi sogar, Dachdecker, Eisengießer mit Abteilungsleitung und dann eben Journalist.
Total irre.
Muss man aber auch wollen. Das bedeutet ja immer auch Umbrüche, Neuanfänge, Unsicherheiten.
Ja, krass, dass er sich davon nicht hat abschrecken lassen.
Ja, ich würde sogar unterstellen, dass er genau daran seine Freude hatte und hat.
Und er hat ja auch gesagt, dass er noch nie etwas bereut hat. Also ich glaube, genau so eine Einstellung brauchst du wahrscheinlich da auch.
Yes.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreile.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Mecklenburgische Wiedersehensplatte. Oh. Mecklenburgische Wiedersehensplatte. Was? Wiedersehensplatte?
Wiedersehensplatte.
Mecklenburgische
Wiedersehensplatte. Weil wegen mecklenburgischer Sehensplatte, Sehnplatte, mecklenburgische Wiedersehensplatte.
Mecklenburgische Wiedersehensplatte. Mecklenburgische.
Oh.